Vorrecht, dich zu kennen, den Heiligen Geist zu haben, Jesus wirklich als unseren Partner, als unseren Freund zu haben im Alltag. Und wir danken dir für dein Wort und wir öffnen uns wirklich, oh Gott, dass du uns dienst, dass du uns nach vorne bringst, dass du uns veränderst. Wir beten für uns, dass du uns dienst. Wir beten für die, die diese Serie auf Video sehen werden, miterleben werden. Vater, tu dir etwas, gebrauche du dieses Seminar, wirklich eine Bresche zu schlagen in traditionelles Denken. Oh, und dass das hervorkommt, was du dir erdacht hast, was deine Vision ist. Die Braut Christi angetan mit der Kraft des Heiligen Geistes, die ihre Arbeit kennt und tut und hinausgeht und tätig ist und Jesus mit dem Heiligen Geist verherrlicht. Wir danken dir, Vater, für heute Abend. Wir danken dir für die Hilfe und Stärkung und Unterweisung des Heiligen Geistes durch dein Wort. Wir preisen dich, Vater. Halleluja. Wir heben den Namen Jesu über diese Lehre, über diesen Abend und über unserem Leben. Halleluja. Amen. 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 Herzlich willkommen zu diesem neuen, wichtigen Seminar, Botschafter an Christi Stadt. Ich habe es viele, viele Male schon gegeben oder manchmal nur Teile davon, wenn ich auf meinen Reisen war. Es ist eine Botschaft, die seit Jahren lebt und wächst in mir. Und ich habe gesehen, wie Gott diese Botschaft benutzt hat, Menschen zu verändern, Menschen Ziele zu geben und ihnen zu sagen, was wirklich dran ist in ihrem Leben und sie zu motivieren, in neue Dimensionen hineinzukommen. Und ich erwarte, dass das mit euch auch geschieht. Ich erwarte, dass der Herr das benutzen wird. Ich erwarte, dass diejenigen, die das über Videos sehen, entzündet werden und eine Klarheit bekommen, eine Gewissheit bekommen ihres Auftrags. Ihr habt es schon gehört, Botschafter an Christi Stadt heißt der Titel dieser Reihe, Botschafter an Christi Stadt. Wisst ihr, ich habe heute aufgenommene Straßeninterviews gesehen und da wurden Menschen, die keine Christen sind, ganz normale Menschen von der Straße, wurden gefragt, was ist ihrer Meinung nach ein Christ? Und es kamen sehr vielfältige und blumenreiche Antworten dabei raus, aber etwas kam immer wieder, ein gläubiger Mensch. Was immer das bedeuten soll. Und es war nichts Präzises da drin. Einige waren so präzise, ja, der geht auch mal ab und zu in die Kirche. Aber sonst, es war inhaltlich einfach nichts drin. Was bedeutet es eigentlich, Christ zu sein? Wir sagen, naja, das sind Menschen von der Straße, die kennen das eben nicht, die wissen nicht Bescheid. Aber ich möchte etwas sagen, was mich betrifft. Und ich glaube, dass ich das sagen kann, dass es sehr, sehr viele Christen auch betrifft. Ich habe jahrelang keine präzise biblische Definition gehabt, was eigentlich ein Christ ist. Ich habe nicht gewusst, wozu bin ich eigentlich hier. Und ich habe sogar festgestellt, in Bezug auf alle wichtigen Grundfragen gibt es eine Art Denkblockade oder Denkfaulheit oder Sperre oder wie soll man das nennen? Einfach die wichtigsten Fragen werden nicht gestellt oder man fühlt, sie sind doch schon irgendwie beantwortet. Und weil sie niemals uns vor Augen gestellt werden oder wir uns selbst ihnen stellen, kriegen wir keine echten Antworten. Und weil wir keine echten, ich meine biblischen Antworten haben, darum, das ist die Erklärung, warum wir als Christen in der Allgemeinheit alles Mögliche tun und nicht das, wozu wir wirklich gerufen sind. Und ich brauchte viele, viele Jahre als Christ, bis ich mir die Frage stellte, wofür bin ich überhaupt hier? Was hat eigentlich Gott sich vorgestellt unter einem Christen? Was wollte Gott eigentlich in meinem Leben tun? Für was bin ich hier? Und als ich anfing, diese Frage zu bedenken. Ich war erstmal schockiert über die Tatsache, dass ich jahrelang Christ sein konnte und niemals diese Fragen mir gestellt habe, geschweige denn eine vernünftige, klare, präzise Antwort darauf wusste. Und als das Fragen erstmal anfing und ich ins Wort hineinging und Antworten kamen, merkte ich, wie viele grundsätzliche Fragen eigentlich da sind, die niemals wirklich gestellt wurden und deswegen auch niemals beantwortet wurden. Was sagt das Wort Gottes eigentlich, warum wir hier sind? Denn etwas ist doch klar, erst wenn du weißt, warum du hier bist, wenn du weißt, was du tun sollst Und etwas Zweites musst du auch noch wissen, wenn du dazu weißt, das, was du tun sollst, kannst du tun. Erst wenn du diese beiden Dinge weißt, wirst du anfangen, sie zu tun. Niemals vorher. Kein Mensch ist so töricht, etwas anzufangen, wovon er nicht weiß, dass er es tun kann. Niemand tut das. Kein Christ und kein Weltmensch. Niemand tut das. Und wir brauchen eine solide Grundlage. Wir brauchen ein Wissen. Was sagt eigentlich die Bibel über einen Christen? Warum ist er hier? Hast du dich schon mal gefragt, warum bist du eigentlich nach deiner Bekehrung entrückt worden? Unsere Heimat ist im Himmel, sagt das Wort Gottes. Warum sind wir nicht in unserer Heimat? Warum sind wir noch hier? Was ist der Grund unseres Hierseins? Wenn du darauf keine Antwort weißt, dann wirst du an dem Wesentlichen des neutestamentlichen Auftrages einfach vorbeigehen. Du wirst daran vorbeigehen. Es gibt einen Grund. Und das finden wir in dem Titel dieses Seminars. Und lass uns einmal diese wichtige Schriftstelle aufschlagen und uns anschauen. Paulus schreibt dort im 2. Korinther, Kapitel 5. Fangen wir ruhig in Vers 14 an und dann lesen wir runter. Denn die Liebe Christi dringt uns, da wir dafür halten oder davon ausgehen, damit rechnen, wenn einer für alle gestorben ist, und das bezieht sich natürlich hier auf Jesus, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum kennen wir von nun an niemand mehr nach fleischlicher Weise. Und ob wir auch Christus früher nach fleischlicher Weise erkannt haben, so erkennen wir ihn doch jetzt so nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben oder den Dienst gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Hier kommt der Titel her, dieses Seminars. Wir sind Botschafter an Christi Statt. Das sagt Paulus unter der Inspiration des Heiligen Geistes. Wir sind, wenn wir Jesus angenommen haben, wir sind nicht nur eine neue Schöpfung, wir haben nicht nur die Erlösung und die Ewigkeit vor uns und all die wunderschönen Dinge, die Gott für uns bereitet hat, sondern wir haben eine Aufgabe hier. Wir sind Botschafter. Paulus sagt nicht, du sollst versuchen, einer zu werden. Er sagt nicht, du wirst einer. Er sagt, du bist. So, wenn du ein Botschafter bist, du besser findest du jetzt heraus, was das bedeutet, damit du deine Position ausfüllen kannst, damit du das wirklich ausfüllen kannst, was Gott vorhat und wofür Gott dich hier auf Erden hat. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott vermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, übersetzt hier meine Bibel, aber was es heißt, die Gerechtigkeit Gottes, Gottes Gerechtigkeit. Wir sind Botschafter an Christi Statt oder auf Deutsch, an seiner Stelle. Du bist Stellvertreter von Jesus, sagt Paulus. Wir wissen, dass es einen Menschen auf der Erde gibt, der hat den Titel Stellvertreter Christi. Wenn er Jesus wirklich im Herzen hat und von neuem geboren ist, dann ist er das wirklich. Und genauso wirklich, wie es der Papst ist, wenn er Jesus hat, bist du es, wenn du Jesus hast. Das ist jedenfalls, was Paulus sagt. Vielleicht andere würden das nicht bestätigen, aber Paulus und der Heilige Geist und Jesus und Gott der Vater und all die Heiligen, die schon da oben versammelt sind, sie sehen es so. Du bist Botschafter an Christi Statt. Du bist Stellvertreter von Jesus. Du bist Jesus Stellvertreter. Nun, das macht die Sache schon einfacher. Wir fingen an, warum sind wir hier, was sollen wir tun? Jetzt hören wir sind Stellvertreter von Jesus. Oh, das macht die Sache einfach. Wir hatten hier vor einigen Wochen einen Wechsel, der Hausmeister ging in Urlaub und wir brauchen einen Stellvertreter. Es reicht ihm nicht aus zu wissen, aha, jetzt habe ich den Titel, ich bin Hausmeister in Vertretung. Sondern wenn er das ausfüllen will, was tut er natürlich logischerweise? Er geht zu dem anderen, zu dem Hausmeister vor ihm und sagt, was beinhaltet dein Job? Und wenn ich das ausfüllen will, muss ich wissen, was hat er getan und dann tue ich das. Und wenn wir wissen wollen, was es bedeutet, an die Stelle von Jesus hier zu leben, ist es ganz einfach. Wir müssen nur uns diese simple Frage stellen und in das gute Buch, das Gott uns gegeben hat, hineinschauen. Was hat denn Jesus getan? Und dann wissen wir, was wir zu tun haben. Wenn du weißt, wenn du eine klare Sicht davon hast, was Jesus getan hat, dann weißt du, was du auch tun sollst. Und ich habe festgestellt, ich habe viele Jahre in einer religiösen Tradition meines Lebens zugebracht und ich habe festgestellt, diese einfache Frage, was hat eigentlich Jesus getan? Wie hat er es getan? Warum hat er es getan? Auf welche Weise hat er es getan? Diese simplen Basisfragen wurden nie gestellt. Es wurde viel geredet. Ein Riesenwust von Wörtern fiel über uns her. Aber die wahren Basisfragen, was tat Jesus, wie hat er es gemacht, warum hat er es gemacht und was sollen wir tun, wurden niemals gestellt. Wir wurden beschäftigt, wir wurden mit vielen, vielen Dingen überhäuft und beschäftigt und kamen nie zu dem Wirklichen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in einer Zeit der Wiederherstellung leben, in einer Zeit, wo der Heilige Geist sagt, es ist genug der menschlichen Traditionen, es ist genug der menschlichen Versuche, Gemeinde Jesu zu bauen. Gott selber leitet eine neue Epoche ein und er sagt, jetzt kommt das zum Zuge, was ich mir vorgestellt habe. Jetzt wird die Vision Jesu vom Leib Christi, von der Gemeinde Jesu verwirklicht. Jetzt kommt das wirklich in Existenz zum Vorschein, was Gott geplant hat. Und das ist keine neue Konfession oder irgendwie etwas, was in irgendwelchen Äußerlichkeiten sich irgendwie unterscheidet und abspaltet von dem Rest, sondern es ist das, was wirklich Gott sich gedacht hat. Der neutestamentliche Leib Jesu, der sich ausrichten lässt vom Heiligen Geist anhand des Wortes. Das ist, was dran ist. Das ist, was Gottes Herzen, wonach sich sein Herz sehnt. Und er ist dabei, das wiederherzustellen. Und wir sehen es überall in der ganzen Welt und wir sehen es auch in unserem Lande. Immer mehr Christen, es ist egal, welcher Konfession sie angehören und irgendwann gehörten sie einer an. Und sie sind in dem drinne, was der Herr wirklich für sie hat, weil sie erkennen einfach, dass es eine Sicht gibt vom Leib Christi, die ist Bibel. Und alles andere sind Verkürzungen. Alles andere sind nur Teile. Alles andere ist nur ein Stück von dem. In sich vielleicht richtig, aber vieles andere Wichtige dazu fehlt einfach. Und der Heilige Geist baut durch das Wort und durch Offenbarung etwas Neues, etwas sehr, sehr Schönes und etwas Kraftvolles. Und wenn es auch noch klein ist am Anfang, ich bin davon überzeugt, dass das Endresultat von dem, was Gott dabei ist zu tun, schon in wenigen Jahren sichtbar sein wird. Und dass es eine Gemeinde sein wird, die sich durch etwas auszeichnet. Es gibt eine Verheißung im Alten Testament, da heißt es, die Herrlichkeit des zweiten Hauses ist größer als die des ersten Hauses. Und ich glaube, dass Gott eine Gemeinde bauen wird, die stark sein wird, die lebendig sein wird, die voller Liebe sein wird, voller Einheit sein wird, voller Heiligkeit, ohne bedrohlich zu sein. Das kriegt nur Gott fertig. Heiligkeit ohne Bedrohlichkeit. Und wenn ein Mensch versucht, Heiligkeit zu erheben als großes Ziel und Maßstab, dann kommt sehr schnell eine Engigkeit und eine Beklommenheit und ein einander richten und übereinander herfallen und an äußeren Maßstäben messen und so weiter einfach dabei heraus. Und Gott wird seine Gemeinde bauen. Jesus sagt, dass er seine Gemeinde bauen wird. Er wird es tun mit dem Heiligen Geist, mit seinem Wort. Und diese Gemeinde wird sich nur in einem einzigen Punkt von der Apostelgeschichte unterscheiden. Dass sie gewaltiger und herrlicher und kraftvoller und wirksamer auf dieser Erde ihre Arbeit tut. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und ich sehe es ja einfach überall, was die Betonung des Heiligen Geistes ist und wie Dinge sich einfach verändern und wie neue Dimensionen herangebracht werden und wie wir hineinkommen. Und es ist an der Zeit, dass wir uns Gedanken machen, was will Gott mit uns? Was will er mit mir? Warum bin ich hier? Sicher, du bist hier für wahrscheinlich in aller Regel Familie und liebe Kinder und eine gute Arbeit. Und es soll dir gut gehen. Und all das, was Gott verheißen hat für das alltägliche Leben. Aber das ist nicht der Hauptgrund, das ist nicht der Punkt, warum du hier bist. Du bist hier, weil du ein Stellvertreter von Christus bist. Und fang lieber an, dich umzuschauen, was Jesus getan hat, weil du hast dasselbe zu tun, was Jesus getan hat. Sagst, nein, das kann nicht sein. Jesus war Gott und ich bin nur ein Mensch. Wir werden dazu kommen. Du bist weitaus mehr als nur ein Mensch. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist ein Teil, ein Glied der neuen Rasse der Menschheit. Und du bist erfüllt vom Heiligen Geist. Paulus tadelt die Korinther und sagt, Leute, ihr lebt ja nur wie normale Menschen. Ich weiß nicht, ob du schon gehört hast, ich als Pastor höre das in der Seelsorge sehr oft. Naja, wir sind ja nur Menschen. Wir sind nicht nur Menschen. Jesus hat den Preis bezahlt. Wir sind entrissen aus der Hand des Teufels. Wir sind erfüllt vom Heiligen Geist. Wir sind ein Schrecken und ein Terror für Satan und seine Dämonen. Wir sind nicht nur Menschen. Wir sind kleine Christusse. Das ist, warum die damals Christen genannt wurden. Ja, das findest du in der Apostelgeschichte. Da wurden sie zum ersten Mal Christ genannt. Warum? Die haben von Jesus gehört und von seinem Dienst. Und dann sagen sie, Mann, Jesus ist weg. Jetzt sind hier so viele, die machen alle dasselbe. Die machen das, was er auch gemacht hat. Und das war so zu sehen. Es gab so eine Ähnlichkeit zwischen dem Leben und dem Dienst von Jesus Christus und diesen Menschen, dass von den anderen sie Christen genannt wurden. Weil sie wussten, für was sie da sind. Weil sie wussten, was sie tun sollten. Und lasst uns einfach anschauen, diese einfache Frage. Wir werden dazu zwei ganze Abende brauchen, um das abzudecken. Was hat Jesus getan? Wenn wir ein klares Konzept haben, was er getan hat. Die nächste Frage wird sein, wie hat er es getan? Und dann, was ist sein Auftrag an uns? Und welche Bibelstellen belegen uns, dass wir identisch den Auftrag haben, den er hatte, mit Ausnahme seines stellvertretenden Kreuzestodes. Das konnte nur er tun und das musste nur einmal geschehen und niemand muss das noch einmal tun. Aber was seinen Dienst anging, den er getan hat, wie er Menschen begegnet ist, was einfach in ihm vorging, was seine Absichten waren, und wer diese Absichten umgesetzt hat, in der Weise haben wir dieselbe Berufung. Paulus sagt, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Jesus betet in Johannes 17, Vers 18, gleich wie du, er sagt das zum Vater, gleich wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Der Unterschied besteht darin, Jesus wurde vom Vater gesandt, du bist von Jesus gesandt. Der Inhalt der Sendung ist absolut identisch. Wenn gleich wie nicht bedeutet gleich wie, dann können wir unsere Bibel zuklappen und sagen, alles sind nur Worte. Jesus sagt, genau so wie er gesandt wurde, bin ich und bist du, sind wir alle als Christen gesandt. Und in jeder Bibel eines jeden Christen steht es drin. Und doch hat es über Jahrhunderte in der Kirchengeschichte, bis auf wenige Ausnahmen, niemanden erschüttert, niemanden provoziert und niemanden zu der Feststellung gebracht. Das, was wir tun als Konfession, als Gruppierung, als Richtung, ist so meilenweit entfernt von der Praxis und auch von unseren Zielen, von unseren Absichten her, von dem, was eigentlich Jesus getan hat und was er will, dass wir tun sollen. Und das ist das Wunderbare an diesen Zeiten. Die Zeit ist gekommen, wo uns klar wird, was los ist. Wo uns klar wird, in welcher Situation wir stehen und was diese Welt wirklich braucht. Die Zeit ist gekommen, wo wir wach werden, wo wir aufwachen und wo wir sagen, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Es darf nicht, es kann nicht, es soll nicht. Und das Schöne, Gott sagt, es muss auch nicht mehr so weitergehen. Es ist alles vorbereitet für neue Dimensionen, wenn wir nur hineinsteigen, wenn wir nur gewiss sind über unseren Auftrag. Und dafür werden wir sehr viel Zeit verbringen. Geht einmal zu mir, zu Matthäus 4, und dort finden wir eine. Wir könnten viele andere Passagen nehmen, die in ganz ähnlicher Weise, teilweise mit denselben Formulierungen, einfach eine Zusammenfassung des Dienstes Jesus uns präsentiert. Matthäus 4, Vers 23. Nehmen wir ruhig den Zusammenhang mit. Davor, Jesus hat Menschen getroffen und er ruft sie in seine Nachfolge, sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sie folgen ihm nach. Sie verlassen ihre bürgerliche Existenz, ihre Familie, sie folgen ihm nach. Und jetzt, wenn wir das lesen hier von Vers 23, lass uns dabei denken. Menschen, die von nichts eine Ahnung haben, die einfach gerufen wurden durch diese faszinierende Persönlichkeit Jesus, sind jetzt dabei und erleben das, was hier in den Versen dann folgender, 23 folgende, beschrieben ist. Jesus ging umher im ganzen galiläischen Lande. Das heißt, mit ihm gingen jetzt die, die gerufen wurden. Sie gingen mit ihm. Er ging umher. Das ist das Erste, was Jesus tat. Und ich glaube, das wird ganz neu eine Betonung sein für die Gemeinde Jesu der Zukunft. In Vergangenheit, man hat Strukturen geschaffen oder irgendwie ein schönes Gebäude hingestellt und dann hat man per Annonce oder einfach nur mit Herzenswunsch der Welt zu verstehen gegeben, kommt alle zu uns. Aber was hat Jesus getan? Er ging hin. Er ging hin. Er hat nicht gesagt, hier ist meine Hütte, kommt alle zu mir. Er ging hin zu ihnen. Er ging. Und ich glaube, die Gemeinde der Zukunft, die der Heilige Geist baut, wird eine sehr mobile Gemeinde sein, eine sehr flexible Gemeinde sein, die sehr viel unterwegs ist, die sehr, sehr viel reisen wird, die sehr, sehr viel draußen sich ereignen wird. 6 Tage die Woche ist die Gemeinde aktiv in einzelnen kleinen Teams, Familie, Einzelne oder 2 Freunde oder wie auch immer. Das ist Gemeinde im Alltag. Und dann kommen sie am Sonntag und feiern die Taten Gottes. Sie preisen Gott und berichten und feiern das, was Gott während der Woche getan hat. Und sogar da, wo eigentlich die Christen unter sich sein wollen und mal richtig feiern wollen, kommen sogar noch die Fremden dazu. Und auch da einfach geschieht es wieder, dass sie hinzugetan werden zum Reich Gottes. Jesus ging umher, erstens, und dann lehrte er in ihren Synagogen und predigte. Er lehrte und predigte. Das ist, was er tat. Und jetzt wird der Inhalt gesagt dessen, was Jesus gesagt hat. Und wir können durch die Evangelien durchgehen bis zum Apostelgeschichte 1. Kapitel und wir werden feststellen etwas sehr Erstaunliches. Jesus hatte nur eine Botschaft. Eine einzige Botschaft hat er verkündigt. Sicherlich hatte sie sehr viele Aspekte. Aber er hatte nur ein Thema. Und das findest du hier beschrieben und das wird überall erwähnt. Mal in Abkürzungen, mal in der ganzen Breite. Er predigte das Evangelium von dem Reich. Das Evangelium von dem Reich Gottes. Das wäre die volle Formel und dann ist es hier etwas verkürzt, das Evangelium vom Reich. Und dann gibt es noch kürzere Varianten und da heißt es einfach das Evangelium. Aber das sind nicht drei verschiedene Botschaften, das ist alles dieselbe Botschaft. Das Evangelium oder die positive, frohmachende, Freude bringende Botschaft vom Reich Gottes. Das predigte er und er tat dazu etwas anderes. Er heilte alle Krankheit und alle Gebrechen im Volk. Und die Kunde von ihm erscholl durch ganz Syrienland. Und sie brachten zu ihm alle Kranken mit mancherlei Leiden und Plagen behaftet, die Besessenen, die Mondsüchtigen, die Gichtbrüchigen. Und er machte sie gesund. Und es folgte ihm nach viel Volks aus Galiläa, aus den 10 Städten von Jerusalem, aus dem jüdischen Lande und von jenseits des Jordan. Jesus verkündigte etwas sehr Konkretes und er nannte es die frohe Botschaft von dem Reiche Gottes. Wir können sehen, vom Beginn seines Dienstes, als er anfing aufzutreten, in Markus Kapitel 1, er sagt, kehrt um, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und wann immer er auftrat, er hatte diese Botschaft von dem Reich Gottes. Ich habe nur einige Stellen hier herausgeschrieben, aber es gibt so viel anderes. Markus 1, 15, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Lukas 8, 1, er verkündigte das Reich Gottes. Lukas 4, 43, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Matthäus 9, 35, lehrte und predigte das Evangelium vom Reich, heilte alle. Lukas 9, 11, Jesus sagte ihnen vom Reich Gottes, machte gesund, die es bedurften. Und wenn wir dann sehen, in der Apostelgeschichte, nach der Auferstehung, als er seinen Jüngern erscheint und sie vorbereitet, die letzten Instruktionen gibt für den Beginn der Gemeinde, sie vorbereitet auf den Tag, wo der Heilige Geist kommt und die Kirchengeschichte beginnen würde mit Macht und Herrlichkeit. Er hat ein Thema. Was sagt er in Vers 3? Er ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang. Und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Jesus hat 40 Tage lang seinen Jüngern, nachdem er 3 Jahre sowieso schon dieses Thema gebracht hatte, 40 Tage lang im Stück über dieses wunderbare Thema geredet, über das Reich Gottes. Und wenn wir sehen, jetzt machen wir einen kleinen Vorgriff, was er seinen Jüngern für einen Auftrag gegeben hat, dann unter anderem hatten sie eine Botschaft. Sie hatten etwas Praktisches zu tun, darüber werden wir sehr detailliert sprechen. Jetzt bin ich beim Inhalt der Botschaft. Er gab ihnen eine Botschaft. Predigt, das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Seine ganze Betonung ist das kommende Reich. Als sie von ihm beten lernen wollen, da sagt er, betet so. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ihr Gebet zentriert sich um Gott und um sein Reich. Und Jesus hat niemals im Traum daran gedacht, dass es ein formelhaftes, auswendig gelerntes, runtergemurmeltes und geleiertes Gebet der Christenheit werden würde. Er sagt, Jungs, das sind die Themen eures Gebetes. Das sind die Punkte, um die euer Gebetsleben einfach, an denen es entlang geht, dieses Gebet. Und nur wenn wir dieses Gebet beten, dein Reich komme, werden wir ein Bewusstsein bekommen oder eine Vision und eine Hingabe und eine Mentalität des Reiches Gottes. Und ich glaube, wenn der Heilige Geist das neu betonen wird für uns, für jeden Einzelnen und für die Christenheit im Großen und Ganzen. Es werden wunderbare Zeiten für die Seelsorger und Pastoren und Älteste anbrechen. Weil ich bin davon zutiefst überzeugt, ein nicht geringer Teil, andersrum ausgedrückt, ein sehr, sehr großer Teil der Seelsorge, der chronischen Seelsorge, kommt zustande, weil der Betreffende, der Hilfe haben will, kein Konzept und keine Hingabe hat an das Reich Gottes. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Sondern da gibt es ein Denken, das mehr einer Mentalität entspräche, wie, sagen wir, einem Freizeitclub. Da wird die Gemeinde Gottes verwechselt mit einem Freizeitclub. Was ist ein Freizeitclub? Ach, den findet man nett, da sind so nette Leute, dem tritt man bei und man zahlt seinen Beitrag und ansonsten fühlt man sich, naja, sollte ich dies tun? Ach, eigentlich, das liegt mir nicht so. Das könnte ich mir vorstellen, mal sehen, ich probiere mal, ich mache mal hier ein bisschen, ich mache mal da ein bisschen. Ach, überhaupt, eigentlich habe ich zurzeit gar kein Interesse und möchte mehr so für mich sein. Vielleicht komme ich mal wieder vorbei und mache den Pastor glücklich, indem ich mich sehen lasse. Eine Club-Mentalität, was wollen die denn eigentlich? Ich habe doch meine Beiträge bezahlt, jetzt ist doch wohl alles gelaufen, oder? Und wenn da eine Mentalität kommt, ich bin gerettet, nicht nur mein persönliches Heil ist da, sondern ich stehe unter einem König. Reich Gottes heißt ja, da gibt es einen König und das Reich ist überall dort, wo sein Wille geschieht. Das ist das Reich. Ja? Was war das dritte Reich? Das war das Reich, wo die Gesetze und der Wille, die Autorität des Naziregimes Geltung hatte. Das war das Dritte Reich. Und das Reich von Karl dem Großen war das Reich, wo sein Wille einfach oberste Autorität war. Nicht wahr? Und das Reich Gottes ist keine Konfession oder keine Sekte oder irgendwie was Selbstgemachtes, Menschliches, sondern es ist der Bereich, wo Gott König ist, wo Jesus der Herr ist, wo wir unter einem König sind. Und ich glaube, der Heilige Geist wird in diese Richtung gehen, einfach dieses Bewusstsein mehr hervorbringen. Wir leben für ihn, wir haben unser Leben ihm gegeben und neben dieser Freundschaft mit Jesus und dieser wunderbaren Beziehung und wir als Braut und nett und lieblich und sanft und fröhlich und frisch und so weiter, gibt es eine andere Betonung. Der Leib Christi als eine Armee mit einem Anführer, mit einer Ordnungsstruktur. Und ich weiß nicht, ob du jemals in deinem Leben in einer Armee warst. Aber das passt hier gut rein. Ich war bei der Armee. Ich kann dir sagen, wie es da war. Weil ich mir es gut vorstellen kann. Ich war nur 3 Tage dort. Und diese 3 Tage hatte ich Urlaub. Ich habe nie eine Kaserne von innen gesehen. Aber ich weiß eins. Wenn da der Feldwebel einen Befehl gibt, ist es ein Befehl. Und er befragt nicht deine Gefühle. Er sagt nicht, bist du enthusiastisch genug, jetzt hier um den Platz zu rennen? Sondern er sagt, du rennst jetzt um den Platz. Und wenn du noch einmal so unverschämt grinst, dann rennst du noch 5 Mal. Ja, so geht's da. Und Gott ist nicht grausam, Gott unterdrückt uns nicht und Gott ist nicht irgendwie jemand, der Freude hat an irgendwelchen sinnlosen Gehorsamsübungen. Aber Gott möchte, dass wir verstehen, Jesus ist König. Und das heißt, wir folgen ihm. Das heißt, wir legen unsere eigenen menschlichen Gedanken und Theologien und Traditionen. Und sage du nicht Traditionen, nie welche gehabt. Ich war 5 Jahre, ich war niemals in einer Gemeinde groß geworden. Komme aus dem finstersten Dreck und habe Jesus erlebt. Und ich war 5 Jahre erfüllt vom Heiligen Geist. Und da fing der Heilige Geist an, als ich in das Wort hineinging, mir die Augen aufzutun, über was für einen Schrott ich geglaubt habe. Aber du hättest mich fragen können, glaubst du an die Bibel? Bist du frei von Tradition? Ich hätte immer feste genickt. Aber ich war mittendrin. Und ich habe es nicht gesehen. Und auch Petrus, erfüllt vom Heiligen Geist, war gebunden von Traditionen. Lass uns nicht sagen, ich bin erfüllt vom Heiligen Geist, spreche in Zungen. Also Traditionen sind für mich kein Problem mehr. Wir können nur sicher sein, wenn wir hingegeben sind an das Wort. Und wenn wir intensiv leben mit dem Heiligen Geist und wenn wir unsere eigenen Ideen und Gedanken beiseite gelegt haben und uns von ihm führen lassen. Und dann kommt eine Mentalität, ein Bewusstsein. Jesus ist König und er sagt, wo es lang geht. Und ob alle anderen das auch so finden oder welche dich fanatisch finden, du weißt, das hat dein König Jesus gesagt. Und du sagst nicht mehr, ja, aber mit der Taufe, was wird meine Familie sagen? Und du sagst, was wird König Jesus sagen? Und du gehst den Weg der Bibel, egal was die anderen sagen. Und Jesus hat schon von vornherein gesagt, was sie sagen werden. Sie werden sagen, du bist fanatisch, du bist von unten, du hast den bösen Geist, du kommst vom Teufel. Jesus hat schon gesagt, dass sie das sagen werden. Und wenn sie das noch nicht über dich gesagt haben, musst du dich scharf überprüfen, ob du wirklich in der biblischen Linie bist. Weil Jesus hat verheißen, sie würden das sagen über dich. Hat gesagt, haben sie es über mich gesagt? Wer sie? Nicht die Welt draußen, die ganz und gar nicht. Die finden das faszinierend, was wir tun. Aber die Pharisäer, sagt, sie sind doch ausgestorben. Das ist nicht, was Jesus sagt. Sonst hätte er nicht so viele Instruktionen gegeben, der Heilige Geist nicht so viel Tinte dem Schreibern der Evangelien verschwenden lassen, um genauestens über den Charakter der Pharisäer zu instruieren. Und uns vor ihren Fallen zu warnen und dafür zu sorgen, dass wir in Wahrhaftigkeit, aber in Sanftmut, frei von Bitterkeit, ihnen begegnen können und im Glauben einen großen Bogen um sie machen. Amen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich gebe jetzt keine Beispiele. Jesus ist König. Wir sind seine Untertanen, ohne dass er uns knechtet oder irgendwie hart ist zu uns oder so etwas. Aber er sagt, wir sind unter seinem Befehl. Und viele, viele Probleme würden gelöst werden, wenn Menschen in die Gemeinde kommen, wo sie gleich am Anfang das verkündigt bekamen und wo sie am Anfang das angenommen haben. Und sie kommen dann, wie in Apostelgeschichte 2, was sollen wir tun? Das nenne ich eine Offenheit oder eine Gebrochenheit. Die Person ist nicht mehr voller Vertrauen auf sich selbst. Und die größten Probleme hat der Pastor mit Menschen, die kommen hier rein und sagen, ich habe Jesus, ich weiß alles. Pastor, du solltest dies und jenes mal ein bisschen verändern und überhaupt finde ich, dass dies nicht richtig ist. Und das, die wissen zu viel, die Leute. Das ist wirklich wahr. Sie wissen zu viel. Statt zu kommen und sagen, hier bin ich, ich habe Jesus, was ist jetzt für mich dran? Und ich sehe Neubekehrte, die so zu uns kommen. Und ich sehe etwas, sie wachsen. Sie werden verändert. Sie erleben, wie Gott, der Heilige Geist, an ihnen wirkt. Aber wo diese Club-Mentalität da ist, gibt es von vornherein eine verkehrte Weichenstellung, von vornherein Unverbindlichkeit und Larifari und seichtes Rumgemache. Vielleicht, ich glaube das gar nicht mal wirklich, aber vielleicht gab es früher Zeiten, wo man das tolerieren konnte. Jetzt sind die Zeiten bitter ernst. Und Gott braucht Leute, auf die er sich verlassen kann. Gott braucht Leute, die den Heiligen Geist hören und die es tun und die sich von ihm gebrauchen lassen, die sich um nichts anderes kümmern, als um das, was er ihnen gesagt hat. Gott braucht diese Leute, um dieser Welt eine Antwort zu geben. Lasst uns öffnen für den Heiligen Geist und uns ihm zur Verfügung stellen und wirklich beten, dass wir Offenbarung bekommen, was es heißt, in einem Reich zu leben, in einem Königtum zu leben, wo Jesus der Herr ist. Und wo wir auch beten wie die Jünger, dein Reich komme. Und wo wir diese Botschaft verkündigen. Erlösung heißt Herrschaftswechsel. Aus der Knechtschaft oder dem Betrug Satans heraus, einen neuen König zu wählen und unter ihm zu leben. Und Jesus schickte die 12 los mit dieser Botschaft. Dann später schickte er die 70 los mit derselben Botschaft. Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Und Jesus schaute in die Geschichte, schaute Jahrhunderte und noch 2 Jahrtausende. Und er sagt, bis zum Ende der Menschheitsgeschichte wird diese Botschaft weitergehen. Matthäus 24, er sagt dort, Vers 14, es wird gepredigt werden. Was? Die Botschaft der Katholiken oder Baptisten oder Pfingstler? Nein, nichts davon. Was am Ende noch gepredigt wird, er sagt, das Evangelium vom Reich wird verkündigt werden. In der ganzen Welt Und zum Zeugnis für alle Völker. Jesus weiß, wie es am Ende aussehen wird. Da wird es eine vereinte Christenheit geben. Nicht organisatorisch, vereinsmäßig, satzungsmäßig vereint, sondern vereint im Herzen, vereint in der Vision, vereint in der Richtung, in der sie arbeiten. Sie werden nicht mehr gegeneinander arbeiten, sondern sie ziehen wirklich an einem Strang. Und sie haben ein Ziel, nicht ihr kleines Königtum zu bauen. Ich bin immer sehr betrübt, muss ich sagen, was mir auf den Reisen sehr häufig geschieht, wenn jemand sagt, du kommst doch aus der Magis-Gemeinde. Ich sage, wie bitte? Und ich sage, ich möchte das nicht noch einmal hören. Das betrübt mich. Ich finde es unverschämt, so etwas zu sagen. Über unser Haustür steht nicht die Magis-Gemeinde, wenn da etwas stehen würde, wem die gehört, dann ist es ein Teil der Gemeinde von Jesus. Und ich möchte, dass es so gesehen wird und ich möchte, dass wir auch die anderen so sehen. Das Evangelium vom Reich Gottes wird verkündigt werden in der ganzen Welt für alle Völker. Das ist, was Jesus sagt, was geschehen wird bis zum Ende. Und wenn wir dann sehen, seine Jünger nach Pfingsten, als der Heilige Geist auf sie kam, sie brachten diese Botschaft. Philippus, der Evangelist, er kam nach Samaria und er hatte zwei Predigten. Von dem Reiche Gottes und von dem Namen Jesu. Das waren seine Predigten und die reichten aus, um Samaria zu erschüttern. Paulus hatte dieses Thema, diese Botschaft, das Reich Gottes. In dem letzten Vers, wenn du möchtest, kannst du mit mir einmal dahin gehen, Apostelgeschichte 28. In dem letzten Vers der Kirchengeschichte, die der Heilige Geist verfasst hat. In dem allerletzten Vers findest du dieses Thema. Paulus blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung, nahm all auf, die zu ihm kamen und predigte das Reich Gottes. Und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Der letzte Vers in Apostelgeschichte beschreibt immer noch die Botschaft. Das war grob gerechnet, ganz grob gerechnet, 30 Jahre nach Pfingsten, 30 Jahre nach der Himmelfahrt. Und die Botschaft hatte sich nicht verändert. Es war immer noch dieselbe Botschaft. Das Reich Gottes, da ist die Erlösung, da ist der König, wir gehören ihm, wir sind Königskinder mit allen Rechten und Pflichten. Und lass uns ein bisschen inhaltlich noch mehr damit uns auseinandersetzen. Was heißt das, die Botschaft vom Reich Gottes? Was ist das Reich Gottes? Ich sagte es eben schon, das Reich Gottes ist, wo Jesus regiert, wo Jesus König ist. Kolosser 1,13, der Vater, er rettete uns von der Macht der Finsternis, aus dem Autoritätsbereich der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in welchem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Wir sind versetzt, wir sind ausgereist, ausgewandert, freigekauft. Und für uns ist nicht ein Preis von einigen tausend D-Mark bezahlt, wie es jetzt der Fall ist, von Menschen, die aus Osteuropa herausgekauft werden, sondern für uns ist der Preis des Blutes Jesu bezahlt. Dieser Preis ist bezahlt dem Teufel. Der Teufel hat diesen Preis angenommen und darum ist der Deal perfekt. Umtausch ausgeschlossen. Und zwischen dir und dem Teufel ist ein unüberbrückbarer Abgrund. Und wenn er dich ärgern sollte und quälen sollte, weise ihn hin auf diesen Abgrund und sage, das Blut Jesu ist für mich bezahlt worden. Dich und mich trennen Welten. Ich habe mit dir nichts mehr zu schaffen. Ich gehörte dir, jetzt gehöre ich Jesus. Und du weißt, dass der Deal perfekt ist und nicht mehr rückgängig zu machen ist. Das ist dasselbe, was Lukas uns beschreibt. Lukas 1. Es kommt nicht genau hier die Formulierung vor, das Reich Gottes, aber es wird inhaltlich genau das beschrieben. Und es wird hier die gesamte Botschaft der Propheten, die Verheißungen der Propheten, in ihrer Summe, in zwei, drei Versen präsentiert. All das, was die Propheten gesagt haben über den Messias, den kommenden Erlöser, fasst Zacharias hier in seinem Lobgesang zusammen. Lukas 1, 69. Er hat unter uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten. Und jetzt kommt die Zusammenfassung der Prophetenbotschaft, dass er uns errettete von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen. Seid nicht unwissend oder blind oder naiv über die Tatsache, die Bibel sagt, der Teufel hasst dich. Und sag nicht, oh, das ist aber schrecklich, sondern sieh die ganze Seite der Erlösung und sage, und ich hasse ihn auch und ich jage ihn. Und wo ich ihn treffen sollte, er wird sehen, was das bedeutet, denn mir ist größer als er. Und ich komme gegen ihn und er sieht, ich setze mein ganzes Vertrauen auf Jesus. Und er sieht Jesus, nicht dich. Und er respektiert Jesus in dir. Er hat Angst vor Jesus. Er hat Angst, weil du durch das Vertrauen auf Jesus verbunden bist mit ihm. Und wenn du kommst, dann kommt Jesus ihm entgegen. Und gegen den hat er schon verloren. Hat schon seine Waffen verloren. Hat schon seinen Haustürschlüssel abgeben müssen. Der biblische Teufel ist so arm dran. Er hat nicht einmal seinen eigenen Haustürschlüssel. Denn Jesus sagt, er hat die Schlüssel der Hölle und des Todes. So, er hat nicht einmal seinen eigenen Haustürschlüssel. Ich meine, der muss wirklich arm dran sein. Solange wir die Schlüssel haben, haben wir das Gefühl, alles ist noch in Kontrolle. Wir wissen, wie die Dinge zu regeln sind und wir haben noch das Gefühl, alles ist beieinander und hübsch in Ordnung. Aber er hat nicht einmal seine eigenen Schlüssel. Jesus hat sie ihm abgenommen. Aus der Hand aller, die uns hassen, Errettung. Das ist die Botschaft der Propheten gewesen und sie ist erfüllt in Jesus. Und Barmherzigkeit, er zeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham, uns zu geben. Wir haben bekommen, was Gott Abraham verheißen hat, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde Gott ihm jetzt dienen können, ohne Furcht, unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, die ihm gefällig ist. Hier ist die Beschreibung, was das Reich Gottes bedeutet. In Heiligkeit und Gerechtigkeit, die Gott gefällig ist, nicht in einer religiösen Art und Weise, wo wir dann ganz demütig sagen, ich hoffe, dass es Gott gefällig sein wird. Ich hoffe doch, eines Tages Gnade zu finden und dass auch ich mein Plätzchen bekomme, da oben. Aber ich muss demütig sein. Ich kann nicht sagen, dass ich das weiß. Ich muss mich anstrengen. Ich muss mich mühen. Das ist Goethe, aber nicht Evangelium. Wir erlösen die sich ewig mühen oder streben mühen oder irgend so weiß es da. Faust, erster Teil. Wir sind erlöst aus der Hand unserer Feinde und wir können jetzt ohne Angst Gott dienen. Angst ist ein Kennzeichen des Reiches Satans. Hebräer 2,14, glaube ich, heißt es, dass Jesus derselben Art teilhaftig wurde wie wir auf das. Moment, er ist derselben Art, weil wir Fleisch und Blut haben, ist er derselben Art wie wir teilhaftig geworden, auf das. Angst, durch Angst vor dem Tode im ganzen Leben Knechte sein mussten. Wir sind erlöst. Aus dieser Knechtschaft, aus Angst vor dem Tode mussten wir Knechte sein. Und wir sind erlöst von dieser Angst, weil wir wissen, dass Jesus den Tod überwunden hat. Der Tod ist kein Schrecken mehr für uns. Und Paulus gibt eine Definition. Sonst, Jesus redet sehr viel in Gleichnissen über das Reich Gottes und bringt sehr, sehr viele Aspekte des Reiches Gottes. Es ist in uns. Jesus sagt zu Nikodemus, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Es ist in uns, inwendig in uns, sagt er. Und dann kommen all die wunderbaren Eigenschaften des Reiches Gottes. Es ist wachstümlich und es verlangt eine totale Hingabe. Denkt an den Mann, der das Grundstück entdeckt mit dem Schatz im Acker. Und er muss alles verkaufen, was er hat. Und das ist genau, was Jesus sagt. Ihm nachzufolgen heißt, jeden eigenen Anspruch, jede eigene Vorstellung, jedes eigene persönliche Ziel, das er nicht bestätigt, ihm zu übergeben. Bedingungslos ihm nachzufolgen. Und da kamen Menschen, die sagen, Herr, ich will dir nachfolgen, aber zuvor lass mich. Und Jesus wandte sich ab und Jesus ging weiter. Wenn wir zu Jesus kommen, zum König, dann hören unsere eigenen Bedingungen auf. Und wir geben uns ihm bedingungslos. Und dann kann er etwas tun und dann können wir Gnade verstehen. Solange wir an Bedingungen festhalten, wird es nicht gehen. Und Paulus bringt in Römer 14 dann diese wunderschöne Definition. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Nur wenn wir neutestamentliche Gerechtigkeit erleben, dass Jesus unsere Gerechtigkeit ist, dass wir wirklich nicht nur aus Gnade errettet sind, sondern aus Gnade wandeln. Das sind zwei verschiedene Dinge. Viele, viele Christen sind aus Gnade errettet und wandeln aus eigener Kraft. Und es fehlt die Geborgenheit in Jesus. Es fehlt die Entspannung. Es fehlt die Freiheit von Verdammnis und Schuldgefühlen. Es fehlt die Liebe Gottes, die sie einfach nicht fühlen können. Solange du dein Vertrauen auf deine Werke setzt, solange du in eigener Kraft arbeitest, fließt die Liebe Gottes nicht und du fühlst dich verdammt, du fühlst dich unwürdig, nicht würdig der Gemeinschaft mit Gott. Gerechtigkeit, Friede und Freude, Entspannung von den eigenen Werken. Hebräer 6, das Abtun der toten Werke. Einfach setzt Frieden und Freude frei in dem Heiligen Geist. Und das ist, was der Wille Gottes ist. Es ist ein Glück, ein Wohlbefinden, eine Geborgenheit, die mit nichts anderem zu erreichen oder zu vergleichen wäre. Wo wir frei sind von dem Sichtbaren, frei sind von den Umständen, frei sind von irgendwelchen Versuchen aus dem Vorhandenen, aus den Umständen irgendwie ein geborgenes Leben oder eine Identität zu beziehen. Sondern wo Gott unser Leben ist, wo Gott unsere Stärke ist, wo Gott unser Trost ist und wo wir wirklich ihn real erleben. Und geht einmal mit mir ganz schnell noch zum Schluss der Bibel, Offenbarung 21. Und dort sehen wir, dass die endgültige Ausgestaltung des Reiches Gottes. Jetzt fängt es in uns an und es kann unser persönliches Leben erfüllen. Und es ist nur persönlich für den, der jeweils einfach Jesus zum Herrn, zum Erlöser, zum König wählt. Und es ist ansonsten äußerlich nicht sichtbar. Aber dann kommt der Tag, Offenbarung 21, Vers 3. Ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Das Endziel der Erlösung. Gott verbindet sich mit der Menschheit. Gott kommt runter. Jahrhundertelang, jahrtausendelang haben die Menschen gebetet, dein Reich komme. Und da ist dieser herrliche Tag, wo das Reich in seiner letztgültigen Form und Fassung kommt. Es kommt herunter. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, weil es keine Berührung des Teufels mehr mit der Menschheit gibt. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das ist die Endfassung, das ist, worauf wir zuleben, das ist, was kommen wird. Das Reich Gottes total. Der Wille Gottes total. Kein Befreiungsdienst mehr, kein Heilungsdienst, keine Seelsorge mehr. Oh, die Pastoren sehnen sich nach diesem Tag. Sie beten dahin zu. Keine Opfer mehr, keine Dienste mehr, sondern Glückseligkeit. Der Wille Gottes total. Das ist das Reich Gottes. Und das ist die Botschaft, die Gott uns aufträgt, wenn wir Jesus nachfolgen und seine Botschafter an seiner Stelle sein wollen und sollen, dann haben wir eine Botschaft, Gott ist König und er verdient, dass wir alles ihm geben, dass wir total uns ihm hingeben, dass wir radikal alles andere beiseite lassen, auch die Angst, ein Fanatiker zu werden. Ein Christ ist ein Fanatiker. Und wenn er das nicht ist, dann ist er irgendwie eine Karikatur von bürgerlicher Mittelmäßigkeit und Gesetztheit und Reserviertheit und Distanz, vielleicht auch noch charismatisch angehaucht oder irgendetwas. Aber er ist nicht gerufen und in dem Verlangen, seinem König zu gefallen. Und weil er das nicht hat, wird er niemals andere anstecken dazu. Sondern alles, was er erzeugen wird, ist wieder ein konfessionell begrenzten, laschen Christen. Das ist alles, was er jemals erzeugen könnte. Und der erste Auftrag ist, dass wir verstehen, wofür wir gerufen sind, dass Jesus der König ist. Und danach ziehen wir mit dieser Botschaft los. Jesus ist König und Herr. Und sein Leben ihm zu geben, heißt ihn alleine als Nummer eins zu haben. Halleluja. 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 Amen. Amen.